aus Schweden, The Knife mit Pass This On. 17 Uhr und exakt 11 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag. In Deutschland sterben ca. 10.000 Menschen im Jahr durch Suizid. Unter ihnen sind jährlich bis zu 600 Jugendliche. Die Organisation Freunde fürs Leben will über das Tabuthema Selbstmord offener diskutieren, über Warnsignale und Therapiemöglichkeiten aufklären. Am morgigen Donnerstag findet bereits zum zweiten Mal die Aktion 600 Leben statt. Was da am Brandenburger Tor genau geplant ist und was man mit dieser Aktion erreichen will, das erklärt uns jetzt und hier Patrick Liebel vom Verein Freunde fürs Leben. Er hat die Kampagne mitgestaltet. Schönen guten Tag.
Hallo.
Außerdem ist Nina Gnädig bei mir. Sie ist bekannt aus Film und Fernsehen und ist neben Markus Kafka und Klaas Häufer Umlauf eines der prominenten Gesichter der Organisation. Auch dir nochmal Tachchen.
Hi.
Und wir haben Dr. Frank Godemann aus der Fachabteilung Seelische Gesundheit des Alexianer St. Josef Krankenhauses in Weißensee bei uns. Auch Ihnen einen schönen guten Tag.
Ja, ebenfalls hallo.
Das Thema Suizid ist tabu, auch in den Medien, auch wegen des sogenannten Werther-Effekts. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz gemeinsam, als die Leiden des jungen Werther von Goethe veröffentlicht wurden, fühlten sich viele Jugendliche vom Protagonisten zum Selbstmord inspiriert. Verkürzt könnte man sagen, Suizid kann quasi ansteckend sein. Warum muss über Suizide trotzdem wieder offener diskutiert werden aus eurer Sicht?
Also für uns ist es wichtig, dass der Werteeffekt, den es tatsächlich gibt und den man auch nicht leugnen kann, nicht damit verwechselt wird, dass das Thema generell nicht angesprochen wird, vor allem im Freundes- und Bekanntenkreis, weil es einfach ein Unterschied ist, ob jetzt der Suizid eines berühmten oder einer bekannten Persönlichkeit vielleicht sogar heroisierend noch dargestellt wird, oder ob man einfach ganz offen im Bekanntenkreis darüber spricht, ob jemand solche Gedanken hat. Und dann auch vielleicht gemeinsam auf den Grund geht, warum man diese Gedanken hat und wie man vielleicht auch einen Ausweg aus dieser Situation finden kann.
Herr Godemann, wie ist es aus Ihrer Sicht, wie wichtig, dass man dieses Tabuthema vielleicht aus der Tabuecke rausholt und offener diskutiert über Depressionen und auch mögliche suizidale Tendenzen?
Also ich kann dem erstmal 100% zustimmen. Der entscheidende Punkt beim Werteeffekt war es so, dass vermutlich die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die Werther gefolgt sind, eben mit niemandem geredet haben. Die haben das nur mit sich selber ausgemacht. Und in dem Augenblick ist natürlich eine höhere Gefährdung gegeben. Hätten die geredet, hätte es so eine Kampagne damals gegeben, möglicherweise wäre dann es nicht dazu gekommen, dass so viele es imitiert hätten.
Das ist, finde ich, auch eine interessante Beobachtung, die das nochmal ganz gut ergänzt, was du gerade gesagt hast, dass eben damals oder dass in dem Fall keine beratenden Gespräche stattgefunden haben, sondern dass es so eine Bewegung war, die ganz ohne Beratung auch weiter sich entwickelte. Apropos Entwicklung, wie entwickeln sich denn die Zahlen Suizide in Deutschland betreffend in den letzten Jahrzehnten? Ist das eher eine steigende Tendenz, die da zu vermerken ist, oder gehen die Zahlen eher nach unten?
Weder noch. Es ist relativ stabil. Hat auch einzelne Versuche gegeben, das regional zu senken. Das ist dann mal temporär, also zeitweise gelungen, aber meist sehr kurz. Übrigens vielleicht noch eine interessante Sache zum Werther-Effekt. Jeder weiß, dass der Hannoveraner Torwart Enke sich suizidiert hat.
Ja.
Auch danach ist jetzt nicht ein insgesamt Anstieg der Suizidrate hat stattgefunden, aber die Methode.
Aha.
Das heißt, danach hat es einen steilen Anstieg der Suizide durch Sprung vor den Zug gegeben.
Ah, das ist aber auch interessant, dass sich oftmals gar nicht die Zahl der Suizide an sich erhöht, sondern nur die Art und Weise, wie man sich das Leben nimmt. Was ich auch interessant fand, auf eurer Seite gab es eine Studie oder ist eine Studie abgebildet worden quasi, die besagt, dass Suizide in einem Fünftel der Fälle mit Arbeitslosigkeit zu tun haben und somit eben auch mit einer gewissen Perspektivlosigkeit. Das würde ja fast bedeuten, dass eine gewisse Anzahl von Suiziden unter Umständen politisch vermeidbar sein könnte mit einer anderen Arbeitspolitik. Oder liege ich da falsch? Oder ist die Schlussfolgerung zu radikal?
Also man kann vielleicht sogar noch provokanter die Frage stellen, ob nicht alle Suizide in gewisser Weise in einer gesellschaftlichen Verantwortung liegen. Denn es gibt natürlich Wege und Mittel, den Menschen zu helfen. Vielen davon kann auch dann danach ein vollkommen beschwerdefreies Leben ermöglicht werden. Und es gibt in unserer Gesellschaft auf jeden Fall Faktoren, die eine Depression, ich sage mal, begünstigen. Und natürlich Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Damit muss jeder kämpfen. Und es ist ja auch interessant, wie wir das Wort Burnout erfunden haben, um quasi die Depression von zu viel Arbeit zu beschreiben. Was so ein bisschen suggeriert, wenn man zu viel arbeitet, dann darf man sich auch mal erlauben, in eine Depression zu kommen. Aber wenn man gar nicht arbeitet, dann wird es schon wieder ganz anders gesehen. Und da muss ich, glaube ich, jeder von uns fragen, ob wir wirklich diese Labels nicht nochmal überdenken sollten und auch wie wir über Arbeitslosigkeit denken.
Gibt es da Erfahrungswerte vielleicht aus der klinischen Arbeit, wenn es darum geht, dieses Phänomen nochmal zu beschreiben? Haben Sie Erfahrungen sammeln können mit Leuten, denen die Arbeitslosigkeit zum Beispiel so nahe ging, dass sie eben auf die Idee kamen, sich das Leben zu nehmen?
Ist an einer Stelle ein bisschen komplexer. Meist sind so Summeneffekte. Mhm. Also Menschen, die in schweren Depressionen sich befinden, sind dann häufig arbeitslos, plus vielleicht von der Partnerin den Partner verlassen oder dass ein Todesfall in der Nähe war oder dass es schwere Konflikte mit den Eltern gab, sodass sie sich abgelehnt fühlen. Also, und in dieser Summe kann natürlich der einzelne Faktor dann auch immer eine Bedeutung haben. Und richtig ist, gerade wenn ein Suizidversuch passiert ist, fängt da ganz stark die gesellschaftliche auch Verantwortung an. Mhm. Im Vorfeld, also so ganz direkte Beziehung, Arbeitslosigkeit, mehr Suizide, das ist einfach
zu einfach gedacht.
Das ist zu kurz. Ja. Aber es ist immer ein bedeutsamer Faktor. Und deswegen ist natürlich eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, auch im Sinne von Wertschätzung des einzelnen Menschen, die Möglichkeit zu geben, Arbeit zu finden.
Ja, und unter Umständen auch die Leute eine Wertschätzung spüren zu lassen, die gerade nicht im Arbeitsverhältnis sind und die vielleicht als arbeitslose Menschen genauso wertvoll betrachtet werden sollten von der Gesellschaft, als wenn sie
in Arbeit wären. Man darf nicht vergessen, dass manche, die im Arbeitsleben drin sind, sehr wohl da auch manchmal drangsaliert werden und dass auch das nicht automatisch mit Glücklichsein verknüpft ist.
Ja. Außerdem muss man ja dann auch nochmal sprechen über die chemische Situation, die im Gehirn quasi vorherrscht. Auch das nimmt ja Einfluss auf so eine Entwicklung in eine tiefergehende Depression. Ich würde vorschlagen, darüber reden wir gleich ein bisschen weiter nach einem musikalischen Break. Wir werden dann auch noch ein bisschen darüber sprechen, wie man vielleicht mit Fällen aus seinem Bekanntenkreis umgehen sollte, wie man sich dem Thema annähern sollte und wie man das Thema auch diskutieren sollte im Freundes- und Bekanntenkreis. Zwischendurch aber nochmal Musik. Wir hören Ibeyi mit Exhibit Diaz. Ibeyi mit Exhibit Diaz war doch schneller vorbei, das Lied, als ich jetzt dachte. Wir sprechen immer noch über den Weltpräventionstag Suizid, der morgen begangen wird. Es wird eine Aktion geben am Brandenburger Tor, schon zum zweiten Mal unter der Überschrift 600 Leben. Und was da genau passieren wird, das werden wir uns gleich erklären lassen. Jetzt will ich aber erst nochmal von Nina Gnedig, die als prominentes Gesicht der Organisation hier bei mir im Studio steht, wissen, wie sie zum Verein Freunde fürs Leben gekommen ist, beziehungsweise zur Aktion 600 Leben. Ich habe gesehen im Netz, dass du eine Diskussion, da gibt es ein Video von der Diskussion, die du geführt hast mit Markus Kafka über Themen wie Depression und Suizid. Wie bist du dazu gekommen, dich für dieses Thema zu engagieren? Wie bist du zum Verein gekommen?
Also das Thema gab es in meinem Leben schon lange, bevor es den Verein gab, weil ich zu Schulzeiten eine Freundin, die 5 Jahre älter war als ich, da war ich in der Oberstufe, verloren habe. Ich war gerade umgezogen und sie hatte sich erhängt und ich habe das unmittelbar von der Prüfung erfahren und es hat nicht nur sowohl diese Prüfung als auch mein ganzes Leben relativiert, sondern einfach auch so unfassbar viele Fragen und so eine Hilflosigkeit und so eine Ohnmacht in mir aufgemacht und auch ein Erwachsenwerden, was Werte angeht, was Verantwortung angeht, also dieser noch kindliche Wunsch, ich glaube, ich war 15 vielleicht, zu sagen, hätte ich ihr dann doch diesen Brief einfach schon geschrieben gehabt, den ich am Wochenende schreiben wollte. Damit war ich einfach in dem Alter auch und auch als Landkind maßlos überfordert und habe mich auch, obwohl ich sowohl Freunde als auch Familie hatte, mit denen ich sprechen konnte, einfach mit dem Thema sehr einsam gefühlt. Ja. Das ist ja auch das Thema in sich eigentlich. Ja. Und dann bin ich Jahre später dem Gründer von Freunde fürs Leben begegnet und der hat mir davon erzählt und damit öffnete sich ein Tor. Denn was für mich so spannend war, war just von der Schauspielschule kommend gleich so sehr erfolgreich arbeiten zu dürfen, war ich konfrontiert mit, dass ich das Gefühl hatte, mein Leben ist ein einziges Scheinwerferlicht und es wirkt alles so strahlend und glänzend, aber die Fragen hatte ich nach wie vor und dass es ein ganz großes Potenzial gibt, dann darüber zu sprechen und eben genau das auch in Frage zu stellen und zu sagen, wie soll sich denn Leben anfühlen und wie wird es von der Gesellschaft vorgegeben? Wir haben gerade über das Thema Arbeitslosigkeit und Werte gesprochen. Wie weit spiegelt denn die Gesellschaft die Werte? Sind es denn auch überhaupt meine eigenen? da war ich einfach froh, diesen durch Gerald Schöms, den einen Gründer, eben diesen Verein gefunden zu haben. Mhm. Und dann auch einfach tatsächlich an der Substanz zu arbeiten, das heißt in Schulen zu gehen und mit jungen Menschen zu sprechen und festzustellen, es gibt nicht einen, der auch im jungen Alter nicht schon mit diesem Thema irgendwie konfrontiert worden war. Mhm. Entweder selber oder eben durch Bekannte, Verwandte, Freunde.
Jetzt finde ich ganz interessant bei der Story, dass ein einzelner Suizid, den du quasi erlebt hast in deinem Bekanntenkreis, dass der so einen großen Einfluss auch auf dein Leben hatte, dass der Fragen aufwarf, die dich bis heute beschäftigen. Mhm. Und einem fällt ja auch auf, dass oft Angehörige von Leuten, die Suizid begangen haben, dass die dann oft die Schuld bei sich suchen und sagen, du hast jetzt auch gerade ganz kurz gesagt, ja, ich hätte den Brief vielleicht abschicken sollen. Ja, das finde ich immer ganz interessant. Und da frage ich mich auch oft, wie soll man den Angehörigen von Leuten, die Suizid begangen haben, diesen Druck oder diesen Leidensdruck wegnehmen. Denn oft genug haben sie ja eben keine Mitverantwortung für diesen Suizid. Wie geht man da von professioneller Seite aus ran zum Beispiel?
Also im ersten Schritt sollte man da nicht zu viel erwarten. Es ist ein Todesfall, ein Verlust. Dazu gehört Trauern. Und Trauern kann auch eine Weile dauern. Und da gibt es jetzt auch keine feste Norm. Und in dieser Trauer ist das Warum immer eine Frage. Warum hat gerade meine Mutter, mein Partner Krebs? Ja, natürlich steht da dann nicht direkt die Schuld im Mittelpunkt. Mhm. Und das kommt dann häufig stärker zum Tragen. Und ja, dann ist ein Stückchen psychotherapeutisches Arbeiten an der Stelle möglich, um offener darüber zu reden, nicht für sich alleine damit zu sein. Und dann natürlich nicht, und deswegen ist wieder die Kampagne so wichtig. Therapeuten sind natürlich nur eine Möglichkeit. Wenn auch andere sich offen zeigen, darüber zu reden, kann es zumindest hilfreich sein. Aber die Frage, Schuld zu empfinden an der Stelle, die überhaupt nicht zu haben, ist vielleicht eine nicht normale menschliche Reaktion.
Also ist es im Prinzip eine normale Reaktion, anders gesagt, dass man sich diese Frage stellt.
Völlig. Völlig normal.
Jetzt ist es ja so, dass nicht nur äußere Einflüsse einen Menschen in den Suizid treiben können, sondern oft ist es ja auch die chemische Zusammensetzung im Gehirn. Da können Sie vielleicht auch noch was dazu sagen. Da würde mich interessieren, inwiefern dann vielleicht so ein Teenager-Gehirn, das Gehirn eines pubertärenden Jugendlichen, gefährdeter ist für eine Depression oder für suizidale Gedanken, als jetzt das Gehirn eines erwachsenen Menschen oder das Nervensystem eines erwachsenen Menschen.
Ehrlich gesagt bin ich da nicht so ein Fan von biologischen Theorien. Es gibt so viel gute Erklärungen, was im Leben passiert. Natürlich ist das Gehirn während der Jugendzeit sehr vulnerabel, sehr wechselhaft. Aber es sind ja auch die Lebensumstände. Auszug von zu Hause, erste Freundin, bei manchen erste Drogenerfahrung. Auch das bringt das Gehirn durcheinander. Aber Sie müssen sich vorstellen, die höchsten Suizidraten sind im hohen Alter.
Mhm. Das ist ja Ihr Spezialgebiet eigentlich.
Ja,
auch.
75 aufwärts. Mhm. Und da müsste man ja sagen, also da ist das Gehirn doch so stabil wie nur was. Mhm. Aber das sind neue Verluste. Alle Freunde verschwinden, weil sie sterben, weil sie schwer krank werden
und so weiter. Die Gesundheit spielt nicht mehr mit vielleicht auch.
Genau,
ja.
Also da will ich jetzt nicht zu viel drüber reden, aber das macht so ein bisschen deutlich, gerade die Frage Suizidalität. Es gibt eine biologische Komponente mit Sicherheit, gerade bei Depressionen.
Ja.
Die ist unterschiedlich groß. Aber gerade im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter, würde ich die Lebensumstände, die Entwicklung, die diejenigen bis zu dem Tag gemacht haben, wissen, dass alle in unterschiedlichen Situationen, familiären Situationen, ich habe gehört, sie beschäftigen sich viel mit Flüchtlingen, die haben teilweise dramatische Erlebnisse, da muss man sich nicht wundern, wenn sie dann mit 22 auch eine ganze Reihe von ihnen auch Depressionen erleben als eine Ausprägung. Und man muss sich nicht wundern, wenn sie dann in Teil hier ankommen, aber sich heimatlos fühlen. Das ist ein reiner Lebensumstand. Eventuell auch einzelne von denen sich entscheiden, so allein wie ich bin, möchte ich nicht mehr im Leben sein.
Jetzt haben wir es ja gerade festgestellt, dass Sie arbeiten zum Thema seelische Gesundheit im Alter. Da arbeiten Sie auch über die Frage, wie kann man denn sicherstellen, dass man vielleicht im Alter seelisch gesund bleiben wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Was gibt's denn da, wenn wir jetzt mal ganz kurz wegkommen von den jungen Leuten, was gibt's denn da für Methoden und Taktiken und Herangehensweisen?
Also auch die unterscheiden sich jetzt nicht prinzipiell. Die jüngeren Leute haben andere Lebensthemen als die älteren. Aber häufig ist das so, wenn man in einer schweren Depression drinne ist, dann sind plötzlich alle Dinge in absoluten Kategorien. Mhm. Ich bin entweder perfekt oder ich bin eine Niete. Ich erfülle komplett meine Rolle oder überhaupt nicht. Mhm. Und so weiter. Das könnte man an vielen Stellen deutlich machen. Und der Versuch, auch das Leben ein Stückchen zu relativieren und in den verschiedenen Facetten zu sehen, das ist im Wesentlichen etwas, was auch präventiv ist. Mhm. Zweites ist natürlich dieser Punkt, nicht alleine sein. Und ich komme nochmal wieder auf die Kampagne zurück. Wenn eine Aktion hilft, darüber zu reden, also diese Gedanken, diese düsteren Gedanken nicht bei sich selber nur zu belassen, dann schützt das. Mhm. Auch wieder unabhängig vom Lebensalter. Nur das Medium, wie man Menschen erreicht, also über 80 ist Internet jetzt nicht so ganz gut geeignet.
Ja.
Ja, das ist unterschiedlich und es ist gut, wenn man da schafft, präzise die Gruppe, die man erreichen möchte, auch tatsächlich zu erreichen.
Mhm. Jetzt haben wir die Aktion ja schon das ein oder andere Mal schon lobend erwähnen können. Was ist denn morgen genau geplant? Wie wird das ablaufen mit der Aktion 600 Leben für die wenigen, die es im letzten Jahr noch nicht mitbekommen haben?
Also morgen ist ja Welttag der Suizidprävention. Und zu diesem Anlass werden sich 600 Menschen vor dem Brandenburger Tor versammeln. 600, weil, wie du schon zu Beginn angekündigt hast, 600 junge Menschen unter 25 Jahren jedes Jahr in Deutschland durch Suizid sterben. Daher eine symbolische Zahl für uns. Und um die Hilflosigkeit der Betroffenen und auch ihrer Angehörigen quasi auszudrücken, werden sich diese 600 Menschen morgen um 13 Uhr vor dem Brandenburger Tor hinfallen lassen auf den Boden. Und werden dort warten, dass ihnen aufgeholfen wird, dass ihnen die Hand gereicht wird.
Da wartet ihr aber nicht auf Leute, die sich da vorher mit angemeldet haben, sondern auf den zufälligen Passanten?
Nein, so war es letztes Jahr.
Ja.
Da haben wir tatsächlich die Passanten gebeten, den Neunten aufzuhelfen, weil damals auch unser Fokus war, die Allgemeinheit etwas mehr über das Thema aufzuklären. Dieses Jahr haben wir eine politische Agenda und haben deshalb alle Abgeordneten des Bundestags, einige Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses und auch den Gesundheitsminister eingeladen zu kommen und den Betroffenen die Hand zu reichen. Und das hat diesen Hintergrund, weil es in Deutschland viele Präventionskampagnen gibt zu HIV, zu Drogenmissbrauch, zu Verkehrsunfällen, was auch alles sehr richtig ist. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass mehr Menschen durch Suizid sterben als durch HIV, Drogenmissbrauch und Verkehrsunfälle zusammen. Wir allerdings noch immer keine Präventionskampagne zu diesem Thema haben.
Ja, das ist mir aufgefallen in der Recherche für dieses Interview, dass die Zahlen wirklich unglaublich hoch sind. Also 10.000 Menschen im Jahr finde ich unglaublich. Und dann kann man ja nochmal, wenn man auf diese Suizidversuche guckt, kann man ja sich noch mehr erschrecken. Das sind ja dann im Durchschnitt alle 4 Minuten wird ein Selbstmord versucht. Ja, das sind unglaubliche Zahlen eigentlich. Insofern habt ihr vollkommen recht, dass ihr da nochmal mehr Aufmerksamkeit haben wollt. Jetzt vielleicht noch als Frage für die Leute, die bei diesem Thema so hellhörig werden, weil sie vielleicht jemanden im Umfeld haben, um den sie sich Sorgen machen oder weil sie vielleicht selber merken, meine Perspektive auf das Leben funktioniert jetzt gerade so für mich nicht mehr. Wie soll man diese Leute zum Beispiel adressieren? Wie soll man da rangehen? Was wäre vielleicht der erste Schritt, wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat oder wenn man sich selber betroffen fühlt?
Also aus unserer Erfahrung würden wir auf jeden Fall sagen, das Thema ansprechen. Mhm. Also auch wenn es natürlich ein Stück weit unangenehm ist und man vielleicht auch gar nicht weiß, wie man an dieses Thema rangehen soll, den Betroffenen einfach ganz offen darauf ansprechen, auch ganz offen zugeben, dass man Sorge hat, dass es dem Menschen vielleicht nicht gut geht. Und dann braucht es wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Feingefühl abzuschätzen können, wie es jetzt weitergeht. Also oft hilft das Gespräch. Allerdings darf man eine Zurückweisung nicht immer so werten, dass keine Hilfe gebraucht wird. Mhm. Klar ist auch, dass man erkennen muss, dass man jeder von uns nur ein Stück weit helfen kann. Und wichtig ist natürlich, wenn sich herausstellen sollte, dass es ein Problem ist, dass die Person länger begleitet, dass man sich auch professionelle Hilfe holt. Mhm. Auch das ist ein Schritt, das zuzugeben. Und auch da kann man als Freund unterstützen, indem man mit dem Betroffenen gemeinsam zum Hausarzt geht und dort ein erstes Gespräch sucht und der dann vielleicht auch noch weiterhelfen kann oder an einen Experten verweisen kann.
Also auch als Freund oder Bekannter einfach das Tabu überwinden und das Problem ansprechen.
Auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, Rückweisungen oder Ablehnungen nicht persönlich nehmen. da geht es nicht um einen selbst, sondern es geht um den Betroffenen, dem man helfen will.
Wie und wo kann man jetzt eure Organisation Freunde fürs Leben noch unterstützen, wenn man sagt, ich finde die Idee wichtig, mir ist in meinem Bekanntenkreis ist ja auch schon jemand durch Suizid verstorben und ich würde mich gerne da einbringen in das Thema. Wie kann man sich da bei euch melden?
Also die beste Möglichkeit wäre, morgen zur Aktion zu kommen und Teil dieser 600 Menschen zu werden. Und ansonsten findet man auf unserer Homepage auch noch ganz viele weitere Informationen, www.fand.de. Und man kann immer was dazu beitragen, indem man eben dieses Thema anspricht, wenn man glaubt, damit konfrontiert zu sein und nicht zu schweigen.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich erstmal für die Informationen. Bei mir im Studio waren Patrick Liebel vom Verein Freunde fürs Leben, Nina Gnädig, die als prominente Unterstützerin dem Verein hilft, und Dr. Frank Godemann aus dem Alexianer St. Josef Krankenhaus in Weißensee. Wer noch mehr Informationen braucht, der geht auf www.frnd.de. Das ist wie Friend ohne die Vokale. Ich glaube, das war die Idee, die dahinter steckte. frnd.de ist die richtige Adresse. Und man kann auch unter 600leben.de nochmal nachgucken, wann und wo das genau passiert. Morgen alles 13 Uhr. Brandenburger Tor haben wir ja schon abgefrühstückt. Wie gesagt, wenn ihr Bekannte, Freunde oder auch Verwandte habt, um die ihr euch Sorgen macht, dann sprecht diejenigen ruhig darauf an. Oder guckt halt auch nochmal auf der Seite frnd.de. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Tipps und Tricks und Hinweise, wie man weiter verfahren sollte. Ansonsten erstmal vielen Dank an euch drei fürs Gespräch und schönen Tag noch. Tschüss.
Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.